Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Heute Morgen, 6 Uhr, mit Daniel Knoll.
US-Präsident Obamas Reise bildet den Schwerpunkt dieser Sendung. Zuerst hören wir die Reaktionen aus den USA auf die Rede von Kairo. Heute ist Obama in Deutschland, morgen in Frankreich. Wir erörtern die amerikanischen Beziehungen zu Europa. Und dann entfaltet das zweite Konjunkturpaket des Bundes eine unerwartete Wirkung. Dem Bund werden die Türen eingerannt mit Bewerbungen um Fördergelder für umweltfreundliche Projekte. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. In den USA leben mehr als 6 Millionen Jüdinnen und Juden und auch etwa 7 Millionen Musliminnen und Muslime. Auch sie haben gestern ganz genau hingehört, als Präsident Obama in Kairo seine Grundsatzrede an die muslimische Welt gehalten hat. Denn die Rede war auch an das Publikum zu Hause gerichtet. USA-Korrespondent Max Ackermann hat Reaktionen auf die Obama-Rede zusammengetragen.
Es gibt viel Lob für Präsident Obama, allerdings mit Nuancen. Alle betonen jene Passagen der Rede, die die eigene Meinung stützen. AIPAC zum Beispiel, eine der großen Lobbyorganisationen für Israel in den USA, hebt hervor, dass der Präsident die Beziehungen zu Israel als unverbrüchlich bezeichnete. Der jüdischen Friedensorganisation J Street gefällt vor allem die Ausgewogenheit von Obamas Rede. Die Palästinenser sollen der Gewalt abschwören, die Israeli den Siedlungsbau stoppen. Amerikanische Politik sollte gerade nicht ausgewogen sein, findet dagegen Matthew Brooks, Direktor der rechtsgerichteten Republican Jewish Coalition. Die USA sollen für jene Seite Partei ergreifen, die den Terrorismus bekämpft, und das ist für ihn Israel. Ähnlich breit ist das Spektrum unter den amerikanischen Moslems. Uneingeschränkt Lob kommt etwa von Keith Ellison, dem ersten Moslem im US-Parlament. Er findet Obamas Rede historisch und glaubt an bessere Zeiten für die gegenseitigen Beziehungen. Das sieht auch James Sockby so vom Arab American Institute. Nach dieser Rede sei ein wirklicher Neuanfang möglich. Professor Assad Abukalin von der California State University dagegen hat nichts Neues gehört. Schöne Worte zwar, aber jetzt müssten diesen auch entsprechende Taten folgen. Und da sei er sehr skeptisch.
Schon gestern Nachmittag ist Präsident Obama nach Europa weitergereist. In Ostdeutschland besucht er heute das Konzentrationslager Buchenwald und ein US-Militärspital. Morgen Samstag reist Obama dann weiter nach Frankreich, um an den Feierlichkeiten zum 65. Jahrestag des D-Day teilzunehmen, der Landung der Alliierten in der Normandie also. Barack Obama und Europa. Fredrik Steiger, diplomatischer Korrespondent von Schweizer Radio DRS. Welche politische Bedeutung hat dieser kurze Abstecher nach Deutschland und Frankreich?
Man muss anerkennen, dass die politische Bedeutung dieses Abstechers nicht so groß ist. Für Obama stand bei dieser Reise die Kairo-Rede eindeutig im Vordergrund. Und Sie haben es genannt, welche Termine Obama in Europa wahrnimmt. Es sind hauptsächlich symbolische Termine, auch gerichtet an ein US-Heimpublikum. Es steht kein wichtiger Vertrag zur Debatte. Es sind keine politischen Großthemen geplant bei seinen europäischen Gesprächen. Und man muss einfach auch sehen, die ersten Schritte der Obama-Regierung in der Außenpolitik sind bemerkenswert. Der erste Besuch von Außenministerin Hillary Clinton führte nach China. Der erste Regierungschef, der im Weißen Haus empfangen wurde, war der japanische und das erste Land, mit dem die USA, die Obama-Regierung, wichtige Verhandlungen aufnahmen über atomare Abrüstung, ist Russland. Dort liegen die Prioritäten der Obama-Regierung.
Die Bevölkerung in Europa umarmt Obama wie schon lange keinen US-Präsidenten mehr. Aber welche Bedeutung hat Europa für Barack Obama?
Obama ist zweifellos Europa grundsätzlich wohlgesonnen. Das merkt man im Ton, der wieder wesentlich besser ist als seit vielen Jahren zwischen Europa und den USA. Aber Obama ist auch in manchen Punkten enttäuscht von Europa. Beispielsweise, indem Europa kaum Bereitschaft zeigt, Guantanamo-Häftlinge aufzunehmen. Beispielsweise die geringe Bereitschaft der Europäer, sich verstärkt an Kampfeinsätzen in Afghanistan zu engagieren. Beispielsweise die mangelnde Bereitschaft, die Lasten in der NATO gerechter zu verteilen und die Verteidigungsbudgets in Europa zu erhöhen. Oder auch das Zögern Europas, mit riesigen wirtschaftlichen Ankurbelungsprogrammen dem amerikanischen Vorbild zu folgen.
Und welche Folgen hat das für Europa?
Europa muss die Tatsache anerkennen, dass Europa, dass es für die Amerikaner weniger wichtig ist als früher, auch wenn der Ton im Moment durchaus gut ist. Das heißt aber auch, Europa muss anerkennen, dass man halt hüben und drüben des Atlantiks gewisse Dinge, Menschenrechte beispielsweise, die Bedeutung der militärischen Verteidigung, die Bedeutung des Kampfes gegen den Terror, einfach anders sieht. Und das heißt, für die Zukunft Europas, wenn die traditionelle Achse USA-Europa nicht mehr ganz so zentral ist, muss Europa selber mehr Verantwortung übernehmen.
Ein vor allem bildträchtiger Europaabstecher also von US-Präsident Obama heute und morgen. Das waren die Einschätzungen von Fredrik Steiger. Zum Absturz der Air France-Maschine über dem Atlantik nun. Da ist weiterhin vieles unklar. Die Einzelheiten jetzt in den Meldungen heute früh mit Andrea Jost.
Die Flugzeugwrackteile, die im Atlantik geborgen wurden, stammen nicht von der abgestürzten Air France-Maschine. Die brasilianische Luftwaffe hat ihre Angaben korrigiert. Zwar habe ein Helikopter im Absturzgebiet eine Holzpalette aus dem Atlantik gefischt, aber an Bord der A330 seien keine Holzpaletten gewesen. Damit stehe fest, dass noch keine Teile des abgestürzten Flugzeugs geborgen worden seien, heißt es weiter. In Rio de Janeiro gedachten gestern rund 1000 Menschen mit einer Trauerfeier der 228 Passagiere, die bei dem Flugzeugabsturz ums Leben kamen. In Großbritannien ist Arbeitsminister James Parnell zurückgetreten. Damit spitzt sich die Regierungskrise in Großbritannien weiter zu. In seinem Rücktrittsgesuch rief Parnell Premierminister Gordon Brown auf, ebenfalls zurückzutreten. Der Spesenskandal habe der regierenden Labour-Partei dermaßen geschadet, dass die nächste Parlamentswahl nur mit neuen Leuten gewonnen werden könne. Parnell ist der dritte Minister der Regierung Brown, der in dieser Woche demissioniert.
Heute Morgen, es ist 6.07 Uhr. Das aktuelle Konjunkturpaket des Bundes enthält einen offenbar sehr interessanten Posten. Es geht um 60 Millionen Franken Fördergeld für umweltfreundliche Energieprojekte. Der Andrang auf diese Gelder ist riesig, denn einen Monat bevor die Antragsfrist abläuft, muss der Bund bereits Interessenten abweisen. Nathalie Christen.
Neben Lob gab es auch kritische Stimmen, als der Bundesrat verkündete, er stelle 60 Millionen Franken zur Verfügung für Leute, die noch dieses Jahr eine Sonnenstromanlage installieren lassen, ihre Elektroheizung durch eine sparsamere Heizung, zum Beispiel mit Holz, ersetzen oder ein Nah- oder Fernwärmenetz bauen. Die einen bezweifelten, dass diese gut ausgelastete Branche überhaupt noch neue Aufträge ausführen könne dieses Jahr. Andere meinten, das grundsätzlich große Interesse an Photovoltaik dürfte in diesem Fall klein bleiben, weil es nur einen Beitrag an den Kauf gibt, jedoch keine Garantie, den Strom kostendeckend ins Netz einspeisen zu können. Nun zeigt sich das Gegenteil. Der Ansturm aufs Fördergeld ist so groß, dass das Bundesamt für Energie seit einer Woche neue Interessenten abweist, obwohl die Anmeldefrist eigentlich erst Ende Juni abläuft. Dies bestätigt Vizedirektor Michael Kaufmann auf Anfrage.
Man kann heute davon ausgehen, dass wir schon mehr Anfragen haben, als wir effektiv mit diesen Geldern zur Verfügung stehen, abdecken können. Und deshalb raten wir jetzt auch den Leuten, die jetzt noch dazukommen wollen, darauf zu verzichten, weil sie einfach geringe Chancen haben, wirklich über die Runden zu kommen.
Besonders weit klaffen Nachfrage und Fördermöglichkeiten bei den Nah- und Fernwärmenetzen auseinander. Es wurden fast dreimal so viele Projekte angemeldet, wie berücksichtigt werden können. Dies sei ein Fingerzeig an die Politik, findet Kaufmann.
Insgesamt sind die Grundbedingungen in Zukunft zu verbessern und dieses Signal ist jetzt gesetzt.
Beim Sonnenstrom gibt es auch bereits deutlich mehr Interessenten als Geld. Und für den Ersatz von Elektroheizungen gingen gerade etwa so viele Anmeldungen ein wie erwartet.
Und nun zur Frage, soll die Mehrwertsteuer schon im nächsten Jahr angehoben werden, um die Invalidenversicherung zu unterstützen oder erst im übernächsten Jahr? Mal abgesehen davon, dass die Erhöhung im Herbst erst einmal vom Volk genehmigt werden muss, ist es am Abend um die Mehrwertsteuerfrage zum Schlagabtausch gekommen zwischen Sozialminister Guschpin und dem Ständerat. Alexander Sauter.
Für CVP-Ständerat Bruno Frick kommt die Erhöhung im dümmsten Moment, nämlich dann, wenn die Wirtschaftslage am schlechtesten ist.
In dieser Situation die Mehrwertsteuer zu erhöhen, ist Gift, ist wirtschaftliches Gift.
Es gäbe deshalb nur eine Lösung, die Erhöhung der Mehrwertsteuer um ein Jahr zu verschieben auf 2011. Der Ball liege also beim Bundesrat, so Frick.
Ich meine, der Bundesrat müsste seine Verantwortung voll wahrnehmen und handeln.
Was Frick meinte, sah der Bundesrat ganz anders. Es liege allein in der Kompetenz des Parlaments, den Zeitpunkt der Einführung zu ändern, belehrte Bundesrat Pascal Couchepin die Parlamentarier. Wenn sie was ändern wollen, dann sollen sie.
Vous êtes les législateurs. Faites quelque chose, si vous voulez faire quelque chose.
Couchepin kritisierte, das Parlament hätte mehr als genügend Zeit gehabt, die Vorlage noch zu ändern. Aber, und das wiederholte Couchepin gleich dreimal, nichts sei passiert.
Et rien n'est survenu. Rien n'est survenu. Rien n'est survenu.
Die Verantwortung könne also nicht auf den Bundesrat abgeschoben werden. Zudem sei die Finanzlage der IV zu schlecht, um die finanzielle Hilfsspritze um ein Jahr zu verschieben.
Und wir bleiben bei Bundesrat Couchepin. Für ihn war gestern nicht nur die Mehrwertsteuer ein Thema in der Session, sondern auch das Gesundheitswesen. Hier dürfte die nächste Kontroverse anstehen. Mehr dazu in den weiteren Meldungen.
Bundesrat Couchepin schlägt vor, dass Ärzte nur noch Medikamente verschreiben, aber nicht mehr verkaufen dürfen. Couchepin versteht seine Idee als Beitrag zur Kostenbegrenzung. Der Vorschlag kommt nun in die Vernehmlassung. Später wird das Parlament entscheiden. Der Westschweizer Luxusuhrenhersteller Frank Müller entlässt wegen gesunkener Uhrenverkäufe die Hälfte seiner Angestellten. Betroffen seien bis zu 200 Angestellte in den Kantonen Waadt und Genf, teilt das Unternehmen mit. Für die Entlassenen bestehe ein Sozialplan. Bereits im April hatte Frank Müller 84 Angestellte entlassen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 8.750 Punkten plus 0,9%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.742 Punkten plus 0,8%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,677 gehandelt, der Euro zu einem Franken 51,66 beziehungsweise zu einem Dollar 42,08.
Der Blick aufs Wetter heute Freitag. Es ist zunächst noch teilweise sonnig, dann ziehen immer dichtere Wolken auf und bis am Abend fällt in vielen Regionen Regen. Die Temperatur liegt bei rund 20 Grad. Das waren die DRS Frühinformationen. Tobias Fessler leitet die heute Morgen Redaktion. Am Mikrofon Daniel Knoll.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.